Sport- und Olympiakaplan Johannes Lackner, wir haben vor kurzem die Auslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft gehabt. Österreich ist mit Algerien, Jordanien und dem regierenden Weltmeister Argentinien in einem Topf. Wie haben Sie diese Auslosung erlebt?
Ja, ich finde, es ist eine ganz spannende Gruppe. Natürlich, wenn man gegen den Weltmeister spielt, das ist ein Hammerspiel natürlich, gell? Aber gegen die anderen zwei Mannschaften, glaube ich, haben wir gute Chancen, dass wir gewinnen. Und deswegen, glaube ich, ist einerseits ein sehr attraktives Los, aber andererseits auch ein Los, wo wir Chancen haben, dass wir weiterkommen. Und deswegen bin ich mit dieser Gruppe sehr zufrieden. Ich bin ganz glücklich darüber, über unsere Auslosung. Aber ich habe mich auch so gefreut in den letzten Tagen, dass in Österreich so eine Fußball-Euphorie entstanden ist durch die WM-Qualifikation. Irgendwie jeder in ganz Österreich war ein Fußballfan in den letzten Tagen. Und das hat mich so gefreut, da hat man gesehen, wie der Sport die Menschen begeistern kann, verbinden kann. Und ich glaube, das, was viele Leute fasziniert hat und auch mich, war dieser tolle Teamgeist im österreichischen Team. Wirklich, dass jeder für den anderen gelaufen ist. Und diese Euphorie im Team, das hat, glaube ich, jeden in Österreich mitgerissen, auch mich sehr. Und da sieht man, was Sport da alles bewirken kann, wie das die Menschen beflügeln kann.
Da gibt es ja den schönen Spruch, das Crazy Euda.
Genau, das Crazy Euda. Schön, ja.
Sie sind ja eigentlich, kann man sagen, jetzt der Neuling, weil Sie waren kaum auf der Welt, wo wir das letzte Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei waren, genau, wenn ich das so sagen darf.
Das stimmt, da war ich ganz jung. Ich glaube, es war 1998, gell? 3 Jahre alt war ich da. Da kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Aber ja, schon was Besonderes, dass wir jetzt wieder dabei sind. Und ich freue mich schon sehr dann, wenn es im Sommer soweit ist.
Sport- und Olympiakaplan Johannes Lackner heute im Gespräch auf Radio Klassik Stephansdom. Sie kommen ja eigentlich aus einem Wintersportort, der jedes Jahr die Massen anlockt, nämlich aus Kitzbühel. Und wir sind jetzt im Winter, auch der Weltcup hat schon begonnen. Das heißt, Sie sind sozusagen mit den Skien groß geworden.
Ich bin mit den Skien aufgewachsen. Schon als kleiner Bub bin ich immer Skifahren gegangen und war auch passiv skibegeistert. Ich war immer beim Hahnenkammrennen. Mit meinem Papa war ich schon immer, wie ich 5, 6 Jahre alt war, um 7 Uhr in der Früh am Streckenrand, dass ich die besten Plätze bekomme für die Abfahrt. Und bin selber auch oft Skifahren gegangen, bin auch im Kitzbüheler Skiclub und bis heute bin ich begeisterter Skifahrer und ein begeisterter Skifan. Muss man fast sein als Kitzbüheler natürlich, gell?
Wie oft die Streif runtergefahren?
Sehr oft, sehr oft. Also immer wenn ich Skifahren gehe, fahre ich die Teile, die offen sind, runter. Es ist ja oft so, dass vor dem Rennen oder so sind Streckenteile auch gesperrt von der Streif. Aber wenn es offen ist, dann bin ich immer auf der Streif unterwegs und kenne praktisch die Streif wie meine Westentasche.
Auch die Mausefalle?
Auch die Mausefalle, ja. Die ist natürlich sehr steil. Aber, und wenn es eisig ist, auch furchteinflößend. Aber mittlerweile backe die ohne Probleme.
Da sind wir schon bei einem Thema. Der alpine Skirennsport fordert immer wieder Verletzungen. Und zwar sowohl bei den Herren wie bei den Damen und besonders natürlich in den Speedbewerben wie Abfahrt und Super-G. Wir hatten in der vergangenen Saison viele Verletzungen. Ich erinnere an den schweren Sturz von Sarrazin. Sarrazin wird erst im Laufe der Saison eventuell wieder dazukommen. Er hat eine schwere Kopfverletzung bei einem Sturz erfahren. Es gab im Sommer leider auch bei einem Training in Südamerika einen Todesfall eines italienischen Nachwuchsskirennläufers. Eigentlich unglaublich, dass man diesen Sport eigentlich betreiben kann mit diesen Tempos. Wir reden hier auf der Streif von 140 km/h und der Skirennläufer hat maximal einen Protektor hinten am Rücken. Was haben Sie da für eine Meinung? Ist da auch das Material schuld? Gehen die Läufer zu viel an ihr Extremum? Sind die Strecken zu gefährlich?
Also, dass es diese Unfälle gibt, ist natürlich sehr bedrückend und auch die Verletzungen und sogar die Todesfälle. Und ich glaube, das ist allen Beteiligten bewusst und ich höre das immer wieder, dass man was machen muss. Aber ich glaube, es ist Uneinigkeit da, wo man da die Schrauben ansetzen muss, gell? Wo man da was machen soll. Beim Material natürlich kann man sicher viel machen, aber gleichzeitig auch natürlich bei der Präparierung der Pisten. Also man kann, glaube ich, von einem Rennfahrer nicht verlangen, dass er nicht ans Limit geht. Natürlich, wenn ich da mitfahre, dann gebe ich alles und dann muss ich ein Risiko nehmen, wenn ich da gewinnen will, gell? Aber man muss schauen, dass man die Rahmenbedingungen so macht, dass das Verletzungsrisiko minimiert wird. Und da ist sicher das Material, glaube ich, ein Punkt, wo man ansetzen kann. Und natürlich auch bei der Pistenpräparierung, wobei man da sehr viel gemacht hat. Ich weiß jetzt zum Beispiel vom Kitzbüheler Skiclub, von den Organisatoren dort, dass da die Sicherheit das wichtigste Thema ist und auch sehr hoch geschrieben wird. Aber natürlich mit diesem aggressiven Material, das es heute gibt, ist oft sehr schwierig, dass man da möglichst viel Sicherheit schaffen kann. Ich glaube, es geht auch vor allem darum, dass man bei den Trainingspisten in Südamerika auch Sicherheit schafft. Das ist ein Thema, das, glaube ich, schon den Beteiligten bewusst ist und wo sicher auch sehr viel gemacht wird jetzt. Aber hundertprozentig natürlich sicher wird der Skirennenabfahrtslauf wahrscheinlich nie sein können, dass ich das Verletzungsrisiko zu 100% ausschließe. Aber man kann die Rahmenbedingungen so setzen, dass möglichst sicher ist eben.
Aus Ihrer Tätigkeit als Seelsorger mit Sportlern, eben auch mit Skirennläufern, was können Sie da mitgeben? Haben da die Sportlerinnen und Sportler Anfragen? Sind die zugänglich für existenzielle Fragen, für Fragen des Glaubens? Können Sie die da stärken in seelsorgerischer Art und Weise?
Ich war in Paris als Olympia- und Paralympic-Seelsorger und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass der Glaube auch im Spitzensport eine Kraftquelle sein kann. Und es ist ja so, im Sport ist es immer so, dass natürlich einerseits es auf meine Leistung ankommt, auf mein Training, auf meine harte Arbeit, aber andererseits ist es natürlich so, dass ein Prozentsatz auch ist, was ich nicht beeinflussen kann. Die Tagesverfassung, das Glück und so weiter. Und ich glaube, dass gerade in diesen Extremsituationen die Sportler da schon auch offen sind für den Glauben und dass der Glaube da ein Vertrauen geben kann, dass es jemanden gibt, der die beschützt. Und das möchte ich den Sportlern mitgeben. Es gibt jemanden, der für die da ist, der die unterstützt, der an deiner Seite ist, nämlich den lieben Gott. Und der hilft da beim Wettkampf. Und ja, ich glaube, dass der Glaube gerade eben da sehr unterstützend sein kann, gerade im Spitzensport da.
Bevor wir da noch weitersprechen, zu Ihnen persönlich, Johannes Lackner, Sie sind jetzt seit knapp 3 Jahren Sport- und Olympiakaplan, aber wie ist denn Ihre priesterliche Berufung gekommen?
Ja, ich bin also schon in einer gläubigen Familie aufgewachsen, habe da ministriert in Kitzbühel und in Reitberg-Kitzbühel, da bin ich her. Aber Priester werden habe ich mir das erste Mal erst vorstellen können nach einer Wallfahrt nach Fatima. Ich habe eine Wallfahrt gemacht nach Fatima in Portugal, da waren 1 Million Leute bei einer Messe. Viele Junge und die haben alle eine tiefe innere Freude ausgestrahlt. Eine Freude am Glauben, eine Freude an Gott. Und diese Freude hat mich da zutiefst innerlich angesteckt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn der Glaube so eine Freude schenken kann, dann muss ich mich mehr mit ihm beschäftigen. Und ich habe dann gesehen, ja, der Glaube schenkt meinem Leben einen Sinn, beantwortet die tiefsten Fragen des menschlichen Daseins. Er schenkt mir Hoffnung über den Tod hinaus, an Trost schenkt er mir in schwierigen Situationen. Der Glaube ist irgendwie eine Kraftquelle für mein Leben. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich anderen Menschen weitergeben. Diese Freude, diese Hoffnung, diesen Sinn, die Kraft, die mir der Glaube schenkt. Und es freut mich sehr, dass ich das als Priester tun darf. Und ganz besonders freut es mich, dass ich das als Olympiaseelsorger auch im Sport tun darf. Gell? Den Menschen und den Sportlern Freude, Hoffnung, Sinn schenken, gerade auch im Sport.
Sind Sie da sozusagen freigestellt oder haben Sie selbst eine Pfarre?
Ich habe selbst eine Pfarre, also als Kooperator, als Kaplan bin ich nicht der Pfarre, sondern Kaplan in St. Johann in Tirol und in Oberndorf und mache eigentlich die Olympiaseelsorge und die Sportseelsorge ehrenamtlich. Ich mache das im Urlaub praktisch jetzt auch in Mailand-Cortina, wo ich dann 2026 im nächsten Jahr sein werde bei den Spielen. Da werde ich auch den Urlaub dafür hernehmen, ja.
Das ist gar nicht einmal in Ihrem normalen Arbeitsbereich angesiedelt, sondern Sie nehmen sich da extra frei.
Genau, weil ich mache das mit großer Begeisterung und mit großer Freude, die Sportler da zu begleiten.
Bleiben wir bei diesem Thema. Beziehungsweise eine Frage noch, gab es auf diesem Berufungsweg, den Sie uns da jetzt geschildert haben, wo Sie draufgekommen sind, Sie möchten die Freude des Glaubens weitergeben, auch Zweifel? Sie sind ja noch ein junger Seelsorger.
Ja, richtige Zweifel, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich nie gehabt. Ich habe die Berufung geprüft, aber dieser Ruf ist irgendwie, dieser Ruf, die Freude weiterzugeben, ist immer stärker geworden irgendwie und ist bis heute da. Und richtig an meiner Berufung gezweifelt habe ich eigentlich nie. Das ist eine Gnade, auch vom lieben Gott, glaube ich, dass ich da mit einer großen inneren Sicherheit diesen Weg gehen kann.
So ein Gespräch mit Sport- und Olympiakaplan Johannes Lackner. Anders sind natürlich auch die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Cortina, Mailand 2026 im Februar. Die sind ja in wenigen Wochen. Was bedeutet das für Sie an Vorbereitungen? Die Sportler müssen das sozusagen jetzt in ihrem Alltag integrieren. Die haben Weltcup-Bewerbe und dann kommt Olympia. Sie können sich vielleicht da spezieller vorbereiten?
Ja, es gibt verschiedene Bereiche der Vorbereitung. Einerseits muss man mal das Quartier organisieren, das muss ich selber organisieren. Da werde ich im Pfarrhof in Cortina schlafen. Das ist nämlich gar nicht so einfach gewesen, weil ich habe für diese Anzahl an Nächtigungen, ich bin ja einen Monat dort, hätte nur mehr um 50.000 Euro ein Appartement bekommen und Hotelzimmer hat es überhaupt keine mehr gegeben. Das sind wirklich große, also sehr teure Preise dort. Und dann hat mir der Pfarrer, wird mir Asyl gewähren in Cortina. Also das habe ich mir geschafft. Dann muss ich schauen, dass ich eine Akkreditierung bekomme. Das bekomme ich über das internationale Seelsorgeteam, vielleicht das bei den Spielen gibt. Das muss man auch selber organisieren. Dann gibt es Gespräche natürlich mit dem ÖOC und ÖPC. Dann natürlich, das ist der liebste Teil für mich der Vorbereitung, schaue ich mir die Skirennen im Fernsehen an und die Rodelrennen und die Langlaufbewerbe, damit ich ein bisschen weiß, was passiert da. Gell? Und auch die Interviews, was fühlen die Sportler, lies viel, Presseberichte, Magazine, Artikel, damit ich weiß, was bewegt die Sportler gerade, wo sind sie, wo stehen sie, weil dann kann ich ein bisschen auf das, was sie fühlen, antworten, gell? Dann bei den Olympischen Spielen. Und ja, und sonst natürlich tue ich selber auch ein bisschen trainieren, das ist auch wichtig, ja, weil als Olympiaseelsorger muss ich selber auch ein bisschen sportlich ausschauen, zumindest, gell, weil sonst bin ich ja nicht glaubwürdig. Und das sind meine Art und Weisen der Vorbereitung. Natürlich, eine wichtige Vorbereitung ist auch das Gebet. Ich bete auch für die Sportlerinnen und Sportler, für unsere Athleten, dass alles gut geht bei den Olympischen Spielen und dass wir hoffentlich auch ein paar Medaillen kriegen. Das ist natürlich auch wichtig.
Wie sieht so eine sportliche Vorbereitung bei Ihnen aus?
Ich gehe gern Skifahren, bin schon öfters gewesen, auch heuer. Es geht schon wunderbar, möchte ich sagen. In Kitzbühel war ich Skifahren. Und das ist ein Teil meiner Vorbereitung. Langlaufen gehe ich auch gern. Und ich habe daheim auch jetzt ein Indoor-Bike gekauft. Also ein Smart-Bike, das ist ganz wunderbar. Da kann ich vor mir im Fernseher verfolgen, wo ich fahre. Und dann kann ich eingeben, zum Beispiel, ich möchte jetzt das Stilfser Joch rauffahren. Und dann fahre ich da rauf, wirklich. Also ich sehe das von mir im Fernseher. Und das Rad stellt den Widerstand genauso ein hinten, je nachdem, wie steil das ist. Also wenn es steiler ist, dann habe ich mehr Widerstand. Und das ganze Rad, ich habe so ein tolles Smartbike, dass sogar das ganze Rad nach oben geht. Das neigt sich nach oben, wenn es bergauf geht. Und wenn es nach bergunter geht, dann neigt sich das ganze Rad nach unten. Und da fahre ich öfters jetzt, jede freie Minute daheim, wenn ich bin, fahre ich mit diesem Smartbike die ganzen Pässe hinauf. Dann sage ich immer zu meinem Chef, zum Fahrer, Herr Pfarrer, jetzt war ich gerade am Stilfser Joch. Und er sagt, das gibt's ja nicht. Und dann sage ich, ja doch, aber in meinem Zimmer mit dem Smartbike. Ja. Ja, also das ist jetzt auch eine Beschäftigung, die ich mache. Das kann ich ja am Abend noch machen, gell, wenn alles dunkel ist draußen, wo man nicht mehr Skifahren gehen kann. Dann fahre ich halt drinnen mit dem Radl. Und das ist auch toll.
Jetzt haben Sie natürlich das Glück gehabt, in Kitzbühel aufzuwachsen. Viele in Österreich, und man sagt ja, nach wie vor sei Skifahren der Nationalsport, aber viele können sich das Skifahren nicht mehr leisten. Besonders für Familien ist das ein sehr teures Hobby, eine teure Angelegenheit, denn Tageskarten kosten in manchen Skiregionen bis zu 80 Euro oder mehr. Skikurse sind extrem teurer geworden und dennoch sollte man das Skifahren lernen. Was haben Sie da für eine Meinung?
Ich glaube, dass das Skifahren irgendwie zur österreichischen Mentalität gehört und dass jeder Österreicher irgendwie einmal Skifahren gelernt haben sollte. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass der Staat auch irgendwie da die Skikurse fördert, gell? Und dass die Skigebiete natürlich auch schauen, dass sie Angebote schaffen für Kinder und Jugendliche. In Kitzbühel zum Beispiel sind alle Übungslifte im Tal gratis. Also die kann man gratis benutzen, diese Schlepplifte, die es da gibt. Und das ist gerade für Skieinsteiger natürlich ganz optimal. Wenn es noch nicht gar kann, Skifahren, dann kann es da lernen auf flachen, perfekten Pisten. Das ist zum Beispiel eine Aktion, wie ich glaube, die zukunftsweisend ist. Ja. Man muss halt schauen, dass man irgendwelche Aktionen und schafft auch für Familien. Gell? Und dass man dass man möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher für Skifahren gewinnt. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das ist ein toller Sport und ist natürlich auch für unsere österreichische Wirtschaft wichtig, ist klar.
Es lag, dass Sie waren bei einem olympischen Bewerb schon, und zwar waren das die Spiele in Paris. Das waren die Sommerspiele 2024, wo Österreich auch Goldmedaillengewinner hatte. Zum Beispiel im Kitesurf, zum Beispiel im Segeln.
Surfen und Segeln, ja, das sind unsere Spitzendisziplinen, genau, bei Olympia. Lara Wadler und dem Lukas Mehr und dem Valentin Pontus.
Wie blicken Sie denn darauf zurück? Was haben Sie da seelsorgerisch anbieten können? Frankreich ist an sich ein Staat, der strikt getrennt hat zwischen Staat und Kirche. Die Laizité, hat die da auch eine Rolle gespielt? Wie sind Sie da auf die Sportler zugegangen? Wie bietet man da ein Angebot und wie wird das dann wahrgenommen?
Also es ist so, dass das IOC im Olympischen Dorf vorschreibt, dass dort auch ein Angebot sein muss für Religion. Also es gibt im Olympischen Dorf gibt es ein Multi-Faith-Center. Das ist ein Religionszentrum, wo jede Religionsgemeinschaft einen Gebetsraum hat. Da gibt es also einen Gebetsraum für die Muslime, einen Gebetsraum für die Hinduisten, für die Buddhisten, für die Juden und auch für die Christen gibt es dort eine Kapelle. Und in dieser Kapelle wirken natürlich auch Seelsorger. Gibt es ein eigenes Seelsorgeteam, ein internationales Team. Und in Paris war ich in diesem internationalen Seelsorgeteam zuständig und habe viele internationale Sportler getroffen. Und gleichzeitig war ich aber auch der Seelsorger der Österreicher im Besonderen natürlich. Und habe auch für die Österreicher spezielle Gottesdienste gefeiert, habe Gespräche angeboten. Vor dem Wettkampf habe ich einer den Segen geben oft und habe einer auch so eine kleine Medaille. Da gibt es ja in Paris den Wallfahrtsort Rue de Bac, wo es diese wundertätige Medaille gibt. Und da habe ich ein ganzes Backerl Medaillen gekauft und dann habe ich jedem Sportler eine Medaille gegeben. Und das haben die Sportler eigentlich ganz gern genommen. Man kann sagen, kein Österreicher ist ohne Medaille nach Hause gefahren aus Paris. Gell? Jedem habe ich eine gegeben. Und das haben sie gern genommen. Aber ich habe aber dazu gesagt, diese Medaille ist zum Beispiel nicht ein Talisman, gell, mit einer magischen Wirkung, sondern es ist einfach ein Zeichen, dass Gott dich beschützt, dass er dich liebt und dass er dich begleitet im Wettkampf. Und das haben sie gerne dann mitgenommen, diese Medaille, den Segen. Und nach dem Wettkampf habe ich oft auch längere Gespräche geführt mit den Sportlern. Das haben sie auch gern angenommen. Ich wollte halt vor dem Wettkampf Motivation geben und nach dem Wettkampf entweder die Freude teilen oder halt Trost schenken, wenn es nicht so gut gegangen ist. Ich wollte einfach den Sportlern aus dem Glauben heraus nahe sein. Und ich glaube, das ist mir schon gelungen, ganz gut. Ich habe einige sehr tiefgreifende Gespräche geführt. Einerseits zu Themen des Sports, zu Sieg oder Niederlage, aber andererseits auch zu Themen, die mit Olympia gar nichts zu tun gehabt haben. Ich habe mit einem Sportler zum Beispiel auch ein sehr tiefes Glaubensgespräch über die Bibel geführt. Der war sehr interessiert da auch. Und das war eine meiner schönsten Begegnungen bei den Olympischen Spielen, auch dieses Bibelgespräch.
Das heißt, trotz der Anspannung vor Bewerben haben Sportlerinnen und Sportler Zeit auch zum Nachdenken über ganz andere Dinge.
Genau, das hat mich auch gewundert und es hat mich aber auch gefreut. Gell? Jeder Sportler ist auch ein Mensch und hat natürlich dieselben Probleme und Sorgen und Nöte, aber auch Freuden, wie wir das haben. Und deswegen waren die Gespräche bei den Olympischen Spielen gar nicht so anders als die Gespräche, die ich mit den Leuten in meiner Pfarre führe, gell, teilweise. Ja, einfach, es sind alle menschlichen Hoffnungen und Nöte sind vorgekommen, auch bei den Olympischen Spielen. Und es hat mich eigentlich sehr gefreut, ja, dass doch auch viele Sportler einen Sinn für den Glauben haben.
Wenn wir auf die Olympischen Winterspiele 2026 blicken, dann gibt es da ja eine Novität und die ist ganz selten. Die sind ja eigentlich fast vor der Haustüre von Ihnen, Seelsorger Lackner.
Ja, da brauche ich wirklich nicht weit fahren. 2-3 Stunden mit dem Auto, dann bin ich schon in Cortina. Das ist für mich natürlich jetzt geografisch sehr günstig. Und gleichzeitig ist doch irgendwo eine Herausforderung jetzt bei diesen Olympischen Spielen. Es ist ja die neue Doktrin des IOC, dass man sehr dezentral die Spiele anlegt, mit verschiedenen Austragungsorten, die teilweise weit voneinander entfernt sind. Das hat natürlich auch Positives, weil dadurch nachhaltige Spiele möglich sind. Man braucht keine neuen Wettkampfstätten bauen, sondern man nutzt diejenigen, die schon da sind. Aber es hat auch den Nachteil natürlich, dass nicht wie in Paris alle Sportler in einem zentralen olympischen Dorf sind, sondern dass sie eben verstreut sind auf verschiedene Austragungsorte. Und da habe ich die Befürchtung, dass da nicht so eine echte Olympiastimmung aufkommt, wo wirklich alle Sportarten, alle Nationen, von überall her, alle Religionen zusammenkommen, sondern dass das ein bisschen halt aufgeteilt ist. Das macht es für mich als Seelsorger schwierig, weil ich natürlich bei allen sein sollte und gleichzeitig aber zum Beispiel von Cortina nach Bormio 5 Stunden fahren muss mit dem Auto. Und das ist logistisch eine Herausforderung. Ich werde halt in Cortina meinen Hauptstützpunkt haben im Pfarrhof. Und wenn das gewünscht ist, dann auch die anderen Wettkampfstätten besuchen und auch die Sportler dort besuchen, punktuell. Freue mich schon, ist eine Herausforderung, aber es wird sicher ganz toll werden.
Ein Thema, das wir uns vielleicht dann wieder beschäftigen wird, leider werden Dopingfälle sein. Die lassen sich nicht ausschließen. Es gibt einige Sportarten, die davon immer wieder betroffen sind. Das sind natürlich Ausdauersportarten im Winter wie Langlauf. Man kennt die Fälle von früher auch vom Biathlon. Die WADA, die internationale Anti-Doping-Agentur, hängt da sowieso immer hinten nach, auch die NADA, weil Sportlerinnen und Sportler, die das jetzt nicht mit dem wahren olympischen Geist angehen, immer wieder Kontakte haben, wo sie den Kontrolleuren oder natürlich den Analysten voraus sind. Was haben Sie für eine Meinung zum Doping? Es gibt ja auch Meinungen oder es hat schon Bewerbe gegeben, natürlich nicht IOC oder so, wo man sagt, ja, man gibt alles frei.
Also ich glaube, dass die 10 Gebote auch im Sport gelten und das Gebot, du sollst nicht lügen, gilt natürlich auch im Sport. Deswegen ist mir das größte Anliegen, dass der Sport ehrlich ist und fair ist und chancengleich ist und Doping widerspricht halt dem allem natürlich, gell? Doping ist absolut unfair und deswegen aus meiner Sicht absolut abzulehnen, das ist ganz klar. Und ich weiß, es gibt diese Idee auch von Transhumanisten, glaube ich jetzt, die organisieren im nächsten Sommer Enhanced Games, wo jede Art des Dopings erlaubt ist, gell? Und das sehe ich natürlich sehr kritisch. Ja. Wie Olympische Spiele nur halt, wo man doppen kann, so viel wie man will. Also ich sehe schon die Schlagzeilen, dass das dann bei den Sportlern natürlich große gesundheitliche Nachteile haben wird. Und hoffentlich gibt es keine Todesfälle. Gell? Auch weil, wie ungesund und schädlich das Doping ist und diese Dopingmittel sind, das wissen wir natürlich, gell?
Wollen wir auf etwas anderes noch zu sprechen kommen, Sport- und Olympiakaplan Johannes Lackner, nämlich damit es wo Olympische Spiele gibt, müssen sich die Veranstalter auch verpflichten, Paralympische Spiele auszuüben. Die kommen dann immer nach den Olympischen Spielen, dauern meist auch 3 Wochen. Da waren Sie in Paris auch dabei.
Genau, und die Paralympics haben mich in Paris sehr beeindruckt, weil sie zeigen, wie sehr der Sport Grenzen und Barrieren überwinden kann. Also die Parasportler, die waren so offen und so herzlich und so menschlich irgendwie und sehr zugänglich und sportlich einfach auch top. Und sie sind für mich irgendwie Zeugen der Hoffnung und des Mutes, wie der Sport, wie man mit Hilfe des Sports auch wirklich Barrieren überwinden kann. Ja. War für mich sehr beeindruckend, die Paralympics. Und es freut mich, dass eben das verpflichtend ist, für die Austragungsorte der Olympischen Spiele, dass die dann auch die Paralympischen Spiele eine Woche später austragen. In Paris war das so, dass es wirklich 2 gleichberechtigte Hälften waren. Es waren während der Olympischen Spiele war überall auch schon das paralympische Logo zu sehen. Während der Paralympics war überall auch schon auch noch das olympische Logo zu sehen. Also man hat gesehen, beides gehört irgendwie zusammen, Olympische Spiele und Paralympics. Das hat mich gefreut, dass den Parasportlern auch diese Wertschätzung dort zuteil geworden ist. Es waren die Stadien auch bei den Paralympics in Paris sehr gut gefüllt. Man hat auch die Paralympics sehr beworben in Paris. Und es waren so emotionale und für mich bewegende Wettkämpfe und auch Gespräche, die ich geführt habe mit den Paraathleten, dass ich mich jetzt auch schon wieder dann in Cortina auf die Paralympics sehr freue, auch die Paraathleten zu begleiten dort, ja.
Aus den bisherigen Erfahrungen, Sport- und Olympiakaplan Johannes Lackner, da bleiben natürlich eben Verbindungen zu Sportlerinnen und Sportlern. Gab es da schon Hochzeiten oder Taufen, die Sie liturgisch begleiten durften?
Ich habe heuer eine Paraskifahrerin verheiraten dürfen, die Eva Jöchl. Die war in Peking dabei bei den Paralympics und ihren Mann. Und das war für mich natürlich ein besonderes Erlebnis und hat mich sehr gefreut. Ja, sehr schöne Hochzeit war das. Eine Sportlerhochzeit.
Dann wünsche ich noch gute Wochen der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele und ihr Wirken dann in Cortina. Und wie es dann bei der Fußball-WM aussehen wird für Österreich, na, das werden wir sprichwörtlich dann sehen.
Genau, da drücken wir fest die Daumen und hoffen wir, dass wir Weltmeister, dafür traue ich mir nicht sagen, nicht? Aber dass wir zumindest weiterkommen und die Gruppenphase überstehen, das hoffe ich schon sehr stark.